Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute eine Virtuosin an und mit ihrem Instrument. Die Violinistin Lisa Batyashvili ist zugeschaltet. Guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen.
Frau Batyashvili, eine Künstlerin, die so erfolgreich ist wie Sie, spielt natürlich eine besondere Geige. Haben Sie die eigentlich immer im Blick?
Ja, also momentan ist es natürlich ein bisschen anders als die normalen Zeiten. Normale Zeiten sind so, dass man jeden Tag mit dem Instrument zu tun hat, man verreist damit. Es ist für mich tatsächlich fast wie ein zusätzliches Kind, weil ich auch meine Gefühle für dieses Instrument entwickle und immer sicherstellen muss, dass es gut verstaut ist, dass alles gut ist, dass es in Sicherheit ist. Und vor allem natürlich ist es eine große Freude, so ein tolles Instrument zu haben, damit man einfach sich auch als Künstler noch mehr weiterentwickeln kann.
Ja, ich wollte wissen, ob Sie gut im Auge haben, also ob Sie gut aufpassen, während wir reden.
Ach, gerade, ja, natürlich. Ich habe auch gerade ein paar Töne schon gespielt, weil jetzt nächste Woche nach sehr vielen Wochen Pause wieder ein Konzert in Sicht ist. Und das freut mich, weil man natürlich auch das sehr vermisst hat, wieder auf der Bühne zu spielen.
Wo werden Sie denn spielen?
Also das nächste Konzert ist natürlich leider wieder ohne Publikum, aber auf jeden Fall, es freut mich sehr, mit den Münchner Philharmonikern und dem Maestro Subin Mehta das Violinkonzert von Beethoven aufzuführen. Mhm. Und zwar hier in München, hier um die Ecke, sagen wir mal so, weil ich auch ganz in der Nähe vom Gasteig lebe. Und es wird wieder dieses Zurückkommen in die Musik, aber gleich mit diesem fantastischen Violinkonzert.
Das sind doch schöne Aussichten. Beschreiben Sie uns Ihre Geige noch ganz kurz. Ist es richtig, dass die wirklich fast 300 Jahre alt ist?
Ja, genau, tatsächlich. Sie ist fast 200 Jahre alt. Eine Geige von Giuseppe Guarneri. Guarneri del Gesso nennt man diese Instrumente, die ganz von einem fast göttlichen, sagen wir mal so, Geigenbauer gemacht worden sind in Cremona. Es gibt nicht mehr so viele von diesen Instrumenten, vor allem nicht so gut erhalten. Und ich habe einfach ein Wahnsinnsglück, dass ich dieses Instrument spielen darf. Leider gehört sie mir nicht, aber sie gehört wunderbaren Menschen hier in Deutschland. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass einige dieser Instrumente noch hier in Europa sind, weil tatsächlich so viele von diesen Meisterwerken einfach überall in der Welt verstreut sind. Und man weiß auch nicht unbedingt immer, wo sie sich befinden und wer auf diesem Instrument spielt. Aber ja. Dieses eine Instrument ist auf jeden Fall hier in der Nähe.
Frau Batyashvili, in Tiflis in der Sowjetunion geboren, heute die Hauptstadt von Georgien, mit den Eltern nach Hamburg gegangen. Sie haben in Berlin schon gelebt, sind jetzt in München zu Hause. Das können wir später alles noch besprechen. Aber haben Sie eigentlich eine Lieblingsstadt?
Gute Frage. Also eine Lieblingsstadt, wahrscheinlich ist es der Bezug zu den Menschen und zu dem Leben, was man dort gehabt hat. Sicherlich Tbilisi, also oder Tiflis auf Deutsch, gehört immer noch zu meiner Kindheit. Und das ist die Heimat meiner Kindheit, immer noch ein ganz besonderes Gefühl, dort zu sein. München ist meine Heimat, meiner Familie, meines Studiums. Ich fühle mich aber auch in vielen anderen Städten sehr wohl, weil, wie Sie gerade gesagt haben, wir als Musiker natürlich schon von früh an anfangen, viel zu reisen und viele Freunde überall auf der Welt verstreut haben. Und dann entwickelt man so eine besondere Beziehung zu den verschiedenen Orten.
Was macht denn eine Stadt für Sie liebenswert? Was muss die haben?
Also ich glaube, bei mir persönlich hängt das mit den Erlebnissen zusammen. Und oft ist es natürlich auch Erlebnisse, die durch Musik kommen und sagen wir mal so Konzertbegegnungen mit den anderen Musikern, mit dem Publikum, auch die Zeit, die man dort verbringt. Also es ist halt eine Geschichte, die sich entwickelt über die Jahre mit den Städten.
Ich frage das, weil Sie im vergangenen Jahr ein Album rausgebracht haben, in 2020, auf dem Sie Städte musikalisch interpretieren. City Lights heißt das Album. Was hat Sie inspiriert dazu? Wollten Sie Corona einfach nur ein Schnippchen schlagen, so nach dem Motto, wenn wir nicht auf die Bühne dürfen, mache ich eben ein Album? Oder gab es wirklich einen Anlass, sich den Städten zu widmen?
Also das war lange vor Corona, diese Idee. Also hätte ich das, ist wirklich nur ein Zufall, dass es in dem Jahr rausgekommen ist, als wir tatsächlich dieses große Problem alle bekommen haben. Die Widmung an dieser Stätte ist tatsächlich durch diese Beziehungen mit den Orten, aber auch die besondere Musik, die ich schon immer spielen wollte. Aber dafür hat es auch einfach nicht diese Gelegenheit gegeben, zum Beispiel Musik von Charlie Chaplin oder Ennio Morricone, also teilweise Filmmusik oder Folklore, ein bisschen Richtung Pop und Jazz. Und das alles kam so in meinen Kopf zusammen und ich dachte, das wäre eigentlich so gut, wenn man das alles, sagen wir mal, so zusammentut, dass jeweilige Werke an jeweilige Orte gewidmet sind und auch einen Bezug dazu haben. Und oft sind das einfach ganz persönliche Bezüge und oder ganz logische, wie zum Beispiel man Piazzolla für Buenos Aires aufnimmt, das ist das, was man sich auch so logischerweise vorstellen könnte. Ja. Aber es war ein langer Prozess und ein sehr, sehr langer und eine Arbeit, die auch viele Monate gedauert hat. Und
Wenn Sie Pop und Jazz ansprechen, Jazz gehe ich davon aus, Till Brönner und die Hommage an Berlin, ja, ist drauf. Und wenn Sie von Pop sprechen, ist es Katie Melua, ist das Ihre Landsfrau?
Auf jeden Fall. Also sie ist auch als Kind aus Georgien nach England gezogen und das ist ihre zweite Heimat. Und ich fand es auch schön, mit einer Person zu arbeiten, die auch so ein bisschen ähnliche Geschichte hinter sich hat. Und vor allem, weil wir auch diesen Bezug, die Liebe zu unserer Heimat haben, auch zu unserem neuen Heimat. Also ich natürlich zu Deutschland, sie zu England. Und da fanden wir uns einfach in der Musik zusammen.
Wir können uns das mal anhören. Katie Melua und sie gemeinsam. No Better Magic, London, in Klammern, klingt so.
Maybe later on we'll light a fire, hear the easiness from a tender choir, and then watch how the storm falls. When it's finally here, a summer day breeze, and summer is gone and we're walking on leaves, and out to the bridge. When the city's in mist, there's no better magic than this.
Es klingt, als wäre London für Sie Romantik pur.
Also dieses Lied hat Katie Melua geschrieben. Und zwar durch Zufall, als ich gefragt habe, ob sie Lust hätte auf so ein Projekt, hatte sie gesagt, ich habe gerade ein Lied für London geschrieben. Ich habe sogar zwei geschrieben, ich würde es dir schicken und hörst dir an, wenn du möchtest, können wir das aufnehmen. Das heißt, es ist ihr Gefühl, es ist ihre Beziehung zu der Stadt. Ich finde sie auch unglaublich schön, diese Musik, und vor allem, es gibt einfach die Möglichkeit, auch mit eigener Fantasie auf diese Stadt, die Vorstellung von der Stadt, durch diese magischen Worte, die sie auch selbst geschrieben hat, zu sehen und zu empfinden und zu fühlen. Und ich finde, das hat einfach unglaublich schöne Wirkung auf die Menschen, einfach die zuhören.
Frau Batyashvili, wie gehen Sie dann daran, wenn so eine große, kleine, Katie Melua ist sehr klein, ich durfte sie auch schon mal treffen, aber diese große in diesem Business auf Sie zukommt und sagt, ich habe was geschrieben, hör dir es mal an, und Sie sich mit Ihrer Violine einpassen, einfügen, das ist ja eine Aufgabe, oder?
Auf jeden Fall. Das war auch meine erste Begegnung mit einem Popmusiker auf diese Art und Weise. Und wir hatten eine Person, die uns miteinander verbindet. Und das ist zwar Nicolas Radjveli, der auch die meisten Arrangements auf diesem Album gemacht hat. Und er hat auch schon mit Kitty öfters gearbeitet und mit mir. Und wir haben uns einfach auf ihn verlassen. Er hat eine Verbindung geschaffen zwischen klassischer Violine und dem Gesang und der Gitarre, die eigentlich wunderbar zusammenpasst. Und dadurch, dass die Katie auch eine eher so klassische Popmusikerin ist, würde ich sagen, ist das überhaupt kein Konflikt oder man stellt sich jetzt keine Frage, wo befindet man sich in der Musik, sondern es ist eigentlich etwas fast schon, sagen wir mal so, Grenzenloses oder etwas Eigenes, weil man breitet einfach seine Möglichkeiten aus.
München ist auch dabei, die Stadt, in der Sie leben mit Ihrem Mann, mit dem Oboisten und Dirigenten François Leleu und Ihren Kindern, kommt auch vor auf dem Album. Mein Eindruck, ganz ruhig und entspannt. Ist München für Sie ruhig und entspannt?
Eigentlich schon, auf jeden Fall. Also es ist der Ort, an dem ich so gerne immer zurückkomme, egal wo ich gewesen bin. Sagen wir mal so, es ist vielleicht für mich jetzt nicht die aufregendste Stadt der Welt, aber wir mit dem Leben, was wir haben, brauchen einfach einen Ort, wo wir uns zurückziehen und trotzdem alles haben, was wir brauchen, einen Ort, der mitten in Europa ist, von dem man überall einfach hinkommt und trotzdem eben seine Ruhe findet. Und für die Kinder ist es auch eine wunderbare Stadt. Der Bezug aber zu Bach und München ist ein anderer. Bachs Musik habe ich sehr viel hier studiert in meinen Jahren an der Musikhochschule bei Anna Tschumatschenko. Und ich fand einfach, dass diese Musik auch für mich gefühlsmäßig einfach zu dieser Stadt gepasst hat.
Ist sie eine strenge Lehrerin gewesen?
Oh, also so kann ich das gar nicht sagen. Sie war eigentlich bei mir überhaupt nicht streng, sondern sie ist ein Mensch, der unglaubliche Großzügigkeit und Wissen und Weisheit und alles in sich trägt. Und ich habe neulich mit einigen von meinen damaligen Schulfreunden nochmal gesprochen. Das ist eine Person, die man mit 9 Jahren und mit 40 und 50 immer noch so schätzt wie kaum jemand anderen. Das ist immer noch für mich die Bezugsperson Nummer eins, was Musik betrifft und auch eigentlich viele Geschichten, was das Leben angeht und ein Geschenk für uns alle.
Frau Batjaschwili, warum musste Bukarest aufs Album?
Sagen wir so, ich wollte auch ein Musikstück drauf haben, was diese osteuropäische traditionelle Art des Geigenspiels ein bisschen in den Vordergrund bringt, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Kultur für unser Instrument. Und das brachte ich zusammen mit Bukarest, weil natürlich diese Musik hauptsächlich aus rumänischen Volksliedern stammt. Und ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man, sagen wir mal so, verschiedene Stilrichtungen auch auf ein Album bringt. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie diese Art von Musik vorher gespielt. Dann fragte ich Stefan Konst, der ja ein wunderbarer Komponist und Arrangeur ist, aber vor allem auch Cellist bei den Berliner Philharmonikern. Und den kenne ich auch schon längere Zeit. Und ich habe ihn gefragt, ob er einfach so was Verrücktes auch für mich schreiben würde. Weil ich hatte schon von ihm einige andere Werke gehört, die ich bewundert habe. Ich glaube, er hat es mir auch nicht gesagt, wie man so war auch sich nicht sicher, ob ich wirklich mich trauen würde, sowas zu spielen. Aber am Ende war ich so froh, weil es ein tolles Stück, was er geschrieben hat.
Wir können uns ja jetzt selber einen Eindruck machen. Also Stefan Konz, Bukarest, The Lark. Man kann, wie ich finde, wundervoll erkennen, wie Sie die Violine beherrschen, Lisa Batjaschwili, zusammen mit dem georgischen Philharmonieorchester, richtig?
Ganz genau.
Ja, das hören wir uns an.
Thank you.
Lisa Batyashvili, die Star-Violinistin im Deutschlandfunk Kultur, die Geige und sie. Ich finde ja, man kann hören, dass das Liebe ist. War es Liebe auf den ersten Blick?
Ja, tatsächlich, Geige liebe ich seit der Zeit, an die ich mich noch gar nicht mehr erinnern kann, weil meine Eltern erzählen mir, dass ich schon mit 2 Jahren eine Geige in die Hand genommen habe. Und zwar deshalb, weil mein Vater junge Schülerinnen und Schüler zu Hause unterrichtet hat, teilweise zu Hause, teilweise in der Musikschule. Und er hat auch Quartettproben zu Hause veranstaltet mit seinem Streichquartett. Und das war für mich so unglaublich, also so klar, dass ich auch eine Geige brauchte. Und seitdem habe ich wohl die Geige aus der Hand nicht gelassen.
Das heißt, es gab zu Hause weniger Fernsehen, weniger Radio, dafür mehr Konzerte.
Es gab auch ein bisschen Fernsehen, aber auf die Art, die sowjetische Art natürlich. 4 Kanäle, davon 3, ja, sehr politisch. Mhm. Und ich würde sagen, Musik war etwas sehr Natürliches bei mir zu Hause. Ja, weil meine Mutter ist immer noch Klavierlehrerin und das war wie eine zusätzliche Sprache.
Mhm. Wenn Sie sagen, dass Sie 2 waren, so kann man das auch nachlesen. Und es steht, dass Sie sich ein geigenähnliches Ding gewünscht hätten. Was ist das denn? Womit haben Sie angefangen? Was haben Sie zuerst in die Hände bekommen?
Also das war schon eine ganz, ganz kleine Geige, aber weil die nicht richtig eingerichtet war. Also zum Beispiel, da war kein Steg, sondern nur wie ein Legostein. Und das war nur eine Seite drauf statt 4. Und man hat mir dieses Instrument einfach so zum Spielen gegeben. Und erst dann verstand mein Vater, dass ich tatsächlich drauf spielen wollte und Melodien irgendwie intonieren wollte. Und da hat er mir nach meinem 4. Geburtstag angeboten, eine richtige 16-Geige gut eingerichtet zu geben. Und dann hat er gesagt, aber du weißt, dann muss man auch jeden Tag drauf üben, weil sonst bringt es nichts. Mhm. Und diese Art von Entscheidung habe ich dann mit 4 getroffen, ohne mir die Frage zu stellen, ach, das musst du oder nicht. Also später kam natürlich dann das große Fragezeichen, ob tatsächlich das etwas ist, was ich für mein ganzes Leben lang machen möchte. Aber sagen wir mal, zwischen 4 und 12 stellte ich mir diese Frage nie.
Mhm. Diese Frage kam wirklich irgendwann, ob Sie daraus eine Profession machen wollen? Haben Sie sich die ganz offensiv gestellt?
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz natürlich und logisch, dass jeder spätestens, wenn man in diese Teenage-Zeit kommt und sich die Fragen stellt, weil da kommen auch andere Interessen. Wissen Sie, Geige spielen ist ja auch etwas, was immer schwerer wird. Man stellt sich das zwar nicht so vor, aber als Kind spielt man und man kommt weiter, aber es kommt immer ein Moment, oder es kommen mehrere Momente im Leben, wo auf einmal das ganz, ganz schwer scheint. Und dann fragt man sich, ist es wirklich etwas, wo man die Geduld und die Kraft hat, das durchzukämpfen und wirklich so weit zu bringen oder nicht? Und wir sind wahrscheinlich alle durch diese Zeit gekommen.
Ist es wie im Sport auch so? Einmal Olympiasieger werden ist schon toll, aber ganz oben bleiben ist schwer. Meinen Sie das? Also wird der Druck immer größer, auch so in Ihrer Range, da wo Sie sich bewegen?
Auf jeden Fall. Also es ist eben, wie Sie sagen, wie Sport, außer dass es natürlich langfristiger ist. Also wir haben das Glück, länger aktiv zu sein als die Sportler. Aber dafür kommt auch dieser kreative Prozess, der auch etwas ist, was man erarbeiten muss. Das heißt, man muss wahnsinnig fit sein, man muss technisch sich weiterentwickeln, man muss perfekt sein, weil man die Perfektion, der Perfektion näher kommt. Aber man muss auch als Künstler sich weiterentwickeln. Und das ist etwas, was tatsächlich sehr komplex ist.
Hm. Sie haben ja schon wirklich ziemlich früh auch es wirklich geschafft, mit 16 den 2. Preis des Sibelius-Wettbewerbs in Helsinki gewonnen. Wie haben Sie das denn empfunden damals? Haben Sie gewusst, ich habe ganz besondere Fähigkeiten beigebracht bekommen?
Nein, weil wissen Sie, es ist so ein langer Prozess eben. Es ist so wie eine Arbeitsphase. Man denkt, okay, man hat sich 1 Jahr lang für dieses Wettbewerb vorbereitet. Man war zwar der Jüngste, man kam ziemlich weit und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe auch mit 16 dann angefangen, meine ersten richtigen Engagements als Solistin zu bekommen, und zwar 30 bis 35 Konzerte im Jahr. Das war schon damals ziemlich viel für mich und das kam alles, aber ich habe das überhaupt nicht gesehen als, oh super, jetzt habe ich geschafft, sondern ich war noch, wusste ich, dass ich noch mittendrin war. Es war noch lange nichts geschafft, sondern es ist ein Weg, den man einschlägt, Gott sei Dank mit Erfolgen, aber es muss noch viel weitergehen.
Und mit 16 als Teenagerin, dann kann es ja auch gefährlich werden. Es kann ja auch sein, dass man mal so schnell den Boden unter den Füßen verliert und größenwahnsinnig wird und denkt, jetzt gehöre ich zu denen da ganz oben. Ist Ihnen das jemals widerfahren, dass Sie jemand an die Leine nehmen musste und sagen musste, Lisa, hier spielt die Musik?
Ja, ich glaube, das war eher umgekehrt, weil ich immer eher so die Zurückhaltende war und wusste, dass es sich nur lohnt, langfristig alles zu planen. Ich wusste auch, dass ich erstmal sehr viel noch üben und arbeiten musste und vor allem das Repertoire einstudieren musste. Ich habe mit 16 tatsächlich noch nie so viel Repertoire gehabt, um zu viele Konzerte zu spielen. Und das war mir ganz bewusst. Ich wollte mir die Zeit nehmen. Ich hatte auch die richtigen Leute, die sich um mich gekümmert haben. Angefangen von der Agentur bis Lehrerin und natürlich auch die Eltern. Und dieser langsame Weg war für mich eigentlich der einzig richtige. Und das habe ich einfach sagen wir so, meiner eigenen Intuition gefolgt und in der Zeit auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas verpasse, weil man muss sich bewusst sein, dass wenn man zu früh mit sehr vielen Konzerten anfängt, irgendwann hat man wirklich ein Problem damit, weil man in diesem Tempo öfters nicht so lange Zeit weitermachen kann. Das ist eine unglaubliche Last. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich trotzdem ganz wunderbare Menschen kennengelernt habe in jungen Jahren, die mich unterstützt haben. Und diese Unterstützung war ja nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt, sondern das hat sich auch schon so angefühlt, diese Leute, diese Dirigenten werde ich wiedersehen. Und da muss man einfach, vielleicht auch in den späten 90er, Anfang 2000, ja, war das noch nicht, also das war vor dieser Welle mit Internet und YouTube und alles, wo die Menschen eigentlich mehr Ruhe hatten. Ich habe das Gefühl, dass die Generation danach jetzt schon so in der Zeit lebt, wo man so viel Informationen online bekommt und so viel, sagen wir mal, schon Möglichkeiten hat, aber andererseits, man hat ein bisschen den Überblick verloren. Wie funktioniert unser Business überhaupt? Und es ist vielleicht auch ein unglaublicher Einschnitt jetzt auch durch diese Corona-Krise, dass ziemlich alles zerbricht, jetzt alles, was wir aufgebaut haben, bis hier gebracht haben. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir alle in so einer Maschine waren, die einfach zu schnell vorangetrieben worden ist und vorantrieb. Und das ist vielleicht etwas, was sich drastisch und wirklich ganz dramatisch ändern wird. Das hat alles immer seine Vor- und Nachteile natürlich.
Dort, wo Sie heute leben, da waren Sie als junge Frau schon mal. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Da haben Sie Geigenunterricht bekommen. Geboren sind Sie 79, aber in der Sowjetunion, in der Georgischen Sowjetrepublik. Können Sie uns beschreiben, was für eine Kindheit Sie dort erlebt haben?
Ja, eigentlich eine Kindheit voller Träumen. Und ich finde dieses Träumen wichtig und ich hoffe, dass die Jugend das heute nicht verliert. Also ich habe natürlich das Glück, dass ich durch meine Kinder eine Art von Kindheit und Schulzeit nochmal erleben darf. Und das macht mir auch große Freude.
Ihnen macht das Homeschooling Freunde?
Homeschooling macht es mir nur teilweise Freude, aber mir, ja, ich meine, man macht halt mit, was kann man tun? Ich vergleiche das aber ein bisschen mit meiner Kindheit, wo ich war Einzelkind und hatte sehr, sehr viel Zeit eben zum Denken, zum Träumen, Sachen machen. Also es war natürlich auch viel weniger Ablenkung für andere Sachen und mehr Zeit zum Hören, Musik hören und solche Sachen. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass dieses Träumen hatte teilweise auch wirklich so eine visionäre Wirkung auf mich selbst. Also ich habe schon mit 4, 5, 6, 7 Jahren, wo ich als sowjetisches Kind auch glücklicherweise europäische Musik anhören konnte, weil mein Vater einfach von seinen Konzertreisen immer wieder die Aufnahmen gebracht hat und er war einer von den sehr wenigen, die das machen konnten. Teilweise war das sogar illegal.
Waren Sie da auf eine gewisse Art und Weise privilegiert, kann man das sagen?
Also überhaupt nie jetzt wirtschaftlich gesehen, aber privilegiert dafür, dass meine Eltern in der Kultur waren und wir haben natürlich eine Art von einen Bezug zum Westen und natürlich jeder, der einen Bezug zum Westen hatte, war irgendwie gesellschaftlich privilegiert. Das war ja auch Ende von der sowjetischen Zeit. Das kann man ja nicht vergleichen mit den 60er, 70er Jahren, wo alles so wahnsinnig zu war, sondern das ging schon in so eine Richtung des Kollapses der sowjetischen Zeit, wo die Leute einfach viel mehr wussten, worum es geht, außerhalb der Sowjetunion. Und warum ich das sagte, weil dieses Visionäre, was man als Kind schon sich eingebildet hat und gedacht hat, war wahrscheinlich auch mein Motor, meine Motivation und mein ganzer Drang, um irgendwie so weit zu kommen und nach Europa kommen, studieren, mit der Geige weitermachen. Das alles war schon in meinem Kopf als Kleinkind. Und ich denke, das ist heutzutage auch sehr wichtig, dass die Jugend auch von bestimmten Sachen träumt und auch sich sozusagen projiziert in diese Richtung.
Wovon haben Sie geträumt, als Sie 1991 aus der Georgischen Republik, damals ja schon Georgien, dann auch unabhängig geworden, nach Deutschland kamen? Welche Gedanken hatten Sie da, als Mutter und Vater gesagt haben, wir werden unsere Heimat verlassen und wir werden eine neue Heimat suchen?
Ja, also die Heimat haben wir verlassen, weil genau in dieser Zeit nach dem Kollaps der Sowjetunion so eine ganz, ganz unruhige und schreckliche Zeit in den Republiken kam. Da, bevor es eine Regierung gebildet hat, die überhaupt irgendwas zu sagen hatte, gab es mehrere Jahre Herrschaft von Kriminalität und Korruption und Unruhe und Bürgerkrieg und alles Mögliche, eine schreckliche Armut. Und wir hatten so ein Glück, dass wir genau diese Zeit vermieden haben. Und das haben wir natürlich schon als Zwölfjährige ganz bewusst, dass ich in einem Land gekommen bin, wo ich einfach studieren konnte und in Frieden leben konnte. Und das war wirklich eine ganz klare Entscheidung. Und auch wenn der Anfang sehr schwer war für uns alle, sagen wir mal, meine Eltern waren schon im Alter, wo man sich nicht so leicht an ein neues Land gewöhnt. Wir sprachen alle überhaupt kein Wort Deutsch und so weiter. Aber das Ziel war da. Das Ziel war einfach, um weiter in Frieden zu leben und diese Möglichkeit zu nutzen, um selbst weiterzukommen und auch was für die Gesellschaft zu tun. Weil man bleibt sonst zurück in einer Situation, wo man überhaupt keine Möglichkeit hat, sich zu entwickeln.
Hm. Wollten Sie etwas auch für Ihre heimatliche Gesellschaft tun? Wurde das zu Hause besprochen?
Auf jeden Fall. Also das ist für mich auch eins von diesen Hauptthemen des Lebens, dass man auch etwas zurückgibt. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich überhaupt nach Georgien zurückgekommen bin. Und heute kann man das schon sehen. Ich gehe sehr oft nach Georgien. Finde ich, ist es jetzt die neue Inspiration, den jungen Georgien auch zu helfen. Die geben mir so viel Kraft. Ich sehe so viele Talente in Georgien. Und das ist für mich eigentlich eine von meinen Hauptaufgaben geworden. Aber damals als Kind war eigentlich für mich sehr schmerzhaft zu verstehen, dass man kaum überhaupt Georgien wusste, wo das ist. Und man kannte sich wirklich nicht aus mit diesem Land. Und dann habe ich irgendwann angefangen, georgische Musik als Zugaben zu spielen. Also in meinen ersten großen Auftritten, da spielte ich Musik von Sulhan Sinsadze oder Gierkan Celi, das sind so große georgische Komponisten. Und dann merkte ich, okay, das ist halt meine Art, mein Land vorzustellen vor dem Publikum, was mein Land noch nicht kennt oder es nur als Teil der Sowjetunion noch kennt. So langsam entwickelte sich die Situation und jetzt glaube ich schon, dass die Leute wissen, wo Georgien
ist. Und die Verbindung zu ihrer georgischen Heimat, die ist ja auch immer noch da. Also wenn Sie gerade von Zugaben sprechen, ich habe den Eindruck, als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, dass Sie schon auch politische Aussagen treffen müssen. Also wenn ein Pro-Putin-Dirigent Gergiev Ihnen 2014 bei einem Konzert anbietet, eine Zugabe zu spielen und Sie das Requiem für die Ukraine wählen, eines georgischen Komponisten, dann haben Sie ja schon auch eine Kraft, auf Ihre Art und Weise etwas zu verändern.
Also verändern weiß ich nicht, aber das ist meine einzige Möglichkeit, diese Zusammenarbeit stattfinden zu lassen, indem ich auch meine Meinung dazu aussage, aber nicht unbedingt mit Worten, also obwohl ich habe diese Zugabe auch angesagt und dieses Stück gespielt. Das war auch in 2014, Anfang des Krieges in der Ukraine. Mein Land ist ja natürlich auch durch diese Okkupation betroffen. Immer noch heute ist 20% der georgischen Territorien besetzt von den russischen Truppen. Und das ist natürlich von außen, sieht man das wie ein Teil dieser Geschichte des Ostens, aber für uns ist eine ganz, ganz schmerzhafte Geschichte, weil wir über 1 Million Menschen haben, die fliehen mussten, die ihre Häuser zurücklassen mussten. Das Georgien ist natürlich ein sehr, sehr kleines Land und es ist jetzt noch kleiner geworden. Und wir haben politisch natürlich leider immer noch nicht die volle Freiheit, uns in die Richtung zu entwickeln, in die Jugend oder die neue Generation das gerne machen würde, weil man einfach immer noch, sagen wir mal so, ob man es will oder nicht, in Kontrolle ist von den politischen Beziehungen.
Und das Engagement in Ihrer Heimat ist ja auch immer noch da. Also Sie sind gerade dabei, eine Stiftung zu gründen für junge Georgierinnen und Georgier, die richtig was drauf haben, ne?
Ja, wissen Sie, das konnte einfach nicht anders sein, als so eine Entscheidung zu treffen. Ich habe in den letzten 1 bis 2 Jahren so unglaublich viele junge Leute dort gehört. Und ich habe auch verstanden, dass sie alle Unterstützung brauchen, weil ich bin ja auch mir so ganz bewusst darüber, dass die Tatsache, dass ich in Deutschland studieren durfte, hängt auch davon ab, dass andere Leute mich unterstützt haben. Und das muss einfach immer weitergehen. Und diese Stiftung ist zwar eigentlich noch ein Geheimnis, aber Sie dürfen das schon ein bisschen erfahren. Das ist etwas, was sehr bald kommt. Und auch jetzt zu diesen Zeiten, wo so vieles stehen geblieben ist, ist das natürlich eine Art von Aktivität, die uns Hoffnung gibt, die uns vor allem auch Hoffnung für die Zukunft gibt. Ich glaube, wir dürfen auf keinen Fall einfach sitzen und warten, bis jemand uns wieder die Möglichkeit gibt, irgendwie auf die Bühne zu kommen, sondern wir müssen trotzdem aktiv bleiben und für die Kultur kämpfen und für die Zukunft. Und durch eine Stiftung oder andere Aktionen, ich glaube, wir werden einfach diese Energie weiterführen können, hoffentlich.
Sie haben eine musikalische Familie zu Hause, weil der französische Oboist François Leleux Ihr Mann ist. Wie muss ich mir dieses Zusammenleben zweier Musiker zu Hause vorstellen? Ist in diesen Monaten von Covid zu Hause Hausmusik gemacht worden? Haben Sie Ihre eigenen Konzerte gemacht?
Nee, eigentlich nicht. Also wir waren, sagen wir mal so, am Anfang des Lockdowns im Frühjahr war ich immer noch sehr aktiv, weil gerade auch mein Album rauskam und dann waren trotzdem einige Konzerte online möglich und auch im Sommer haben wir dann viel mehr gemacht. Es ist nur seit 2-3 Monaten, wo wirklich bei mir totale Stille ist, weil ich die meisten Konzerte in Amerika hatte, die natürlich schon seit Monaten abgesagt worden sind. Und mein Mann, er ist nicht nur Oboist und Professor, sondern er ist auch ein sehr aktiver Dirigent. Und er hat trotzdem schon noch einige Projekte, die am Laufen sind. Es ist natürlich mit den Reisen ein richtiges Horror, weil man natürlich immer mit dieser Quarantäne 5 Tage vor der Reise, nach der Reise wahnsinnig eingeschränkt ist im Leben. Und dann, man denkt sich wirklich, ob das sich überhaupt lohnt, noch auszureisen für Projekte. Aber trotzdem gibt uns das natürlich die Kraft, weiterzumachen. Und was diese Zeiten betrifft, also sagen wir so, egal ob es 2 Musiker oder Nicht-Musiker sind, wir haben immer noch 2 Kinder zu Hause, ganz normale Probleme oder ganz normale Dinge, worüber wir diskutieren. Und Musik hat natürlich einen wichtigen Platz in uns, aber jetzt nicht unbedingt in diesem normalen Alltag.
Wir können über die Kinder gleich noch sprechen, wie das in ihrem Alltag aussieht. Erstmal würde ich gerne unsere Hörerinnen und Hörer einweihen, wie sie gemeinsam klingen. So klingen also Lisa Batschaschwili und François Leleux mit Oboe und Violine zusammen, wenn sie Bach spielen. Erbarme dich, Lisa Batschaschwili und François Leleux. Wer von Ihnen beiden ist eigentlich der größere Bach-Fan?
Oh, also Bach-Fan sind wir beide. Aber ich sage mal so, ich habe sehr große Lust bekommen, dieses Bach-Album aufzunehmen in 2014, nachdem ich ihn gehört habe, François gehört habe, wie er Bach gespielt hatte. Weil ich finde das so unglaublich, wie man auf Oboe, ich meine, das ist ja auch ein Instrument, was nicht unbedingt immer gleich schön klingt und wie er dieses Instrument spielt, ist es für mich unglaublich. Und wie er vor allem die Musik, die Barockmusik und vor allem Bach spielt, da habe ich, glaube ich, auch sehr viel durch ihn gelernt. Und ich finde es generell auch interessant, wenn man irgendwann mal mit Musikern spricht, die ein ganz anderes Instrument spielen und wie sehr man trotzdem über Themen in der Musik sprechen kann und voneinander lernen kann. Ich glaube, das beweist einfach, wie sehr wir miteinander doch verbunden sind, egal welches Instrument wir spielen.
Die Instrumente, Ihre 2 Instrumente, die Violine und die Oboe, haben Sie 2 Menschen ja auch zusammengebracht, ne?
Auf jeden Fall. Also wir haben dann auch vor vielen, vielen Jahren mal getroffen in München und ich habe natürlich oft ihn gehört, als er noch im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks der Solo-Oboist war. Und das waren einfach die Jahre, wo wir uns, sagen wir mal so, gegenseitig als Musiker bewundert haben.
Wie stellen Sie das zu Hause an? Es muss geübt werden. Haben Sie 2 Musikzimmer? Geht einer in den Keller und der andere darf in der Wohnung üben? Oder wie stellen Sie das an, dass Sie beide gut trainieren können?
Ja, also man geht einfach in ein Zimmer, was frei ist. Meistens ist es so. Und wir üben jetzt nicht mehr so viele Stunden, dass man jetzt irgendwie gleichzeitig sehr viel Lärm macht. Und Gott sei Dank, wir haben auch viel Glück mit den Nachbarn, die überhaupt kein Problem haben mit der Musik. Wir richten uns sonst einfach ein. Normalerweise, die Kinder, die, wenn sie in die Schule gehen, dann ist es eigentlich die ideale Zeit, sein Instrument zu üben, damit man danach einfach das nicht mehr machen muss. Jetzt in den Zeiten, wo Kinder zu Hause Schule machen, das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung. Gott sei Dank sind die auch ein bisschen größer und man muss schon immer wieder darauf achten. Und es ist ein bisschen schon dieses Gefühl von an verschiedenen Stellen da zu sein.
Die sind beide im Teenageralter. Wie musikalisch sind die eigentlich?
Die sind beide sehr musikalisch und künstlerisch begabt. Also meine Tochter ganz besonders in der Kunst, in Malerei. Sie spielt auch Querflöte. Und der Kleine spielt Klavier und jetzt auch seit einem Jahr Trompete. Ob eins von den beiden Kindern Musiker sein wird, da gehören noch andere Sachen dazu. Ich glaube, da muss man nicht auch ein bisschen besessen sein.
Sie haben gerade gesagt, Trompete, Querflöte. Haben Sie einen von beiden mal eine Geige in die Hand gedrückt? Und ich kann mich daran erinnern, bei mir hieß es G, du alter Esel, G-D-A-E, versuch mal was rauszubringen. Haben Sie das mal probiert?
Ja, die haben beide die Chance gekriegt, aber die haben beide ziemlich schnell damit aufgegeben. Weil Geige ist ein kann am Anfang wirklich eine Qual sein, bis da tatsächlich auch ein richtiger Ton rauskommt.
Frau Batyashvili, wir haben zu Beginn über das Album gesprochen, über City Lights, das Sie gemacht haben, bevor Corona kam, es aber während Corona rauskam. Welche City Lights, um mal bei dem Titel zu bleiben, würden Sie als Künstlerin gern sehen? Von welcher Bühne, von welchem Konzertsaal träumen Sie?
Oh, von vielen. Wissen Sie, zum Beispiel Amerika ist für mich etwas auch, was sehr schmerzhaft ist, weil ich habe als junge Geigerin sehr viel dort gespielt mit großen Orchestern wie Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic und Boston, Chicago. Und dieser Ort ist so weit weg momentan. Ich meine, ich habe dieses Jahr schon mehrere Tourneen dort abgesagt bekommen, auch für das, also für jetzt für die nächsten Zeiten auch. Ich habe das Gefühl, das ist ein Ort, den ich noch lange nicht sehen werde und vor allem das Publikum und die Orchester und die ganzen Kollegen, das vermisse ich ganz besonders. Und das bringt mich ein bisschen zu der Musik von Charlie Chaplin, die auch auf diesem Album ist, weil diese Musik sagt alles. Irgendwie ist es eine Art von Nostalgie, Erinnerung, Kindheit. Das vermisse ich sehr. Ich vermisse einfach alle meine Freunde, die ich durch diese Krise nicht sehen kann. Und vor allem wünsche ich mir einfach, dass wir bisschen mehr Unterstützung bekommen, weil in diesen letzten Monaten hatten alle Konzertsäle, alle Veranstalter alles dafür gemacht, damit die Hygienekonzepte eingehalten werden und die sind so bestraft worden dadurch, dass sie einfach überhaupt keine Chance mehr haben, irgendwas auf die Beine zu kriegen. Die Menschen können nicht mehr ins Konzert gehen, nicht einmal 100 Leute in einem Saal von 2500 Menschen und das finde ich ehrlich gesagt für mich als Träumerin und Bewunderin der deutschen Kultur finde ich das eigentlich sehr, sehr enttäuschend, dass wir so weit hinten sind an der Prioritätsliste von der Politik heutzutage.
Ich wünsche Ihnen, dass es bald alles wieder geht und ich wünsche mir und unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir uns in Schale schmeißen können, dass wir in der ersten, zweiten, dritten, fünften, 19. Reihe sitzen und Sie live erleben können. Lisa Batyashvili, ich danke Ihnen sehr, auch dass Sie es möglich gemacht haben, dass wir einfach in diesen Zeiten mal telefonieren. Herzlichen Dank. Liebe Grüße nach München.
Dankeschön. Alles Gute für Sie.